Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute haben wir einen Gast dabei. Sie berät seit 20 Jahren Unicorn-Founder, Top-Executives, aber auch Schülerinnen und Schüler, dabei ihren eigenen Weg zu finden. Und genau darum soll es heute gehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, sind Karrieren wirklich planbar? Was braucht es eigentlich dafür? Und wie kann ich meine eigenen Stärken und Schwächen finden, so dass ich erfolgreich werde? Also freu dich auf die nächsten 90 Minuten voller psychologischer Frameworks, Aufgaben für dich selber und viele, viele Insights über das Thema, sind Karrieren wirklich planbar? Viel Spaß! Ich darf hier heute wieder meinem zukünftigen oder jetzt schon Lieblingsgast gegenüber sitze. Ragnhild ist hier. Ragnhild, du bist eine der, ich würde mal sagen, renommiertesten Karriere-Coaches, Executive-Coaches dieses Landes. Wir haben uns in der Vergangenheit schon mehrmals gesehen und egal, ob es ein Kaffee war oder irgendwo zwischendurch oder auch schon bei dir im Office, ich habe diese Gespräche geliebt, weil du eigentlich die Kernbotschaft verkörperst von dem, was wir mit Cheftreff rüberbringen wollen. Wir wollen darüber sprechen, sind Karrieren eigentlich planbar? Welche Rolle spielen Netzwerke? Welche Menschen muss ich kennenlernen? Aber auch die ganz, ganz wichtige Frage, wie finde ich eigentlich raus, was mein Talent ist und was mir wirklich Spaß macht? Von daher, ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist und dass wir die Chance haben, darüber in den nächsten 60 Minuten zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Was sagst du zum Studio?
Hammer. Ich bin hier reingekommen und dachte, oh, wenn ich groß bin, will ich auch mal so ein Studio haben.
Ich hoffe, das wird nicht die letzte Folge mit uns beiden. Und ich weiß jetzt schon, dass die Zeit fliegen wird. Was habe ich mir so ein bisschen für die nächsten 60 Minuten überlegt? Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen nochmal A, in deine unternehmerische Reise eintauchen, wie du quasi die Firma aufgebaut hast. Aber wir wollen ganz viel darüber sprechen, was du eigentlich in dieser Zeit siehst und mit welchen Fragen die Menschen zu dir kommen. Weil du bist damals gestartet mit einer Karriereberatung für Studenten. Mittlerweile betreust du aber auch Top-CEOs, Unicorn-Founder. Ich kenne einige von deinen Klienten und die sagen, she's the one. Also wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich dahin. Und wir wollen heute so ein bisschen Live-Coaching quasi machen. Also wir wollen mal durch deine Methodik durchführen und lernen, wie funktionieren Karrieren, sind sie wirklich planbar, welche Fehler findet man häufig und ja, wie finde ich am Ende des Tages wieder zu mir selbst. Also wollen wir das machen? Bereit?
Los geht's.
Lass uns mit der allerersten Frage starten, da habe ich nämlich bei der Vorbereitung so ein bisschen drüber gesprochen. Ich selber tue mich immer noch so ein bisschen schwer mit dem Begriff Karriere machen. Was verbindest du mit dem Begriff Karriere, Karriere machen? Wie denkst du darüber?
Ich glaube, dass es da einen Shift auf jeden Fall gab von einer sehr hedonistisch orientierten Gesellschaft, also sehr an äußeren Erfolgsfaktoren ausgerichteten Lebensläufen, Status, Geld, Reichweite, Führungsspanne, Internationalität und so weiter, hin zu der Frage, okay, was möchte sich denn durch mich in diesem Leben ausdrücken und wie kann ich eher ein eudaimonistisches Glücksempfinden in mein Leben und damit auch meine Karriere integrieren? Das heißt, wie kann ich über mehr Sinn empfinden, über mehr Purpose auf der einen Seite und Meaning auf der anderen Seite dahin kommen, dass ich eine innere Erfüllung erlebe. Und ich glaube, das ist auch das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um höher, weiter, schneller, mehr. Das ist ja auch häufig nur ein Versuch, ein bestimmtes Gefühl zu erreichen oder eine bestimmte Identität von sich selbst behaupten zu können. Sondern es geht eigentlich darum, im Kern erfüllt zu sein. Das heißt, bei dem, was du tagtäglich tust, so eine innere, emotionale, positive Resonanz zu spüren. Und das hört sich erstmal so ein bisschen abstrakt an, aber das meint, dass eigentlich Erfolg dann zu verzeichnen ist, wenn das, was du tust, in dem, wie du es tust, mit wem du es tust, dir persönlich entspricht. Also, dass du nicht quasi tagtäglich deine Persönlichkeit an den Nagel hängen musst, damit du irgendwie beruflich was reißen kannst, sondern du bist automatisch in dem am erfolgreichsten, was du nicht nur kannst. Also, das solltest du schon, ja, du solltest schon beherrschen, was du tust, sonst wäre es besser, das als Hobby durchzuführen. Aber wenn du in dem, was du tust, fähig bist und gleichzeitig authentisch. Das heißt nicht, dass du alles, was dich auszeichnet, im Beruf ausleben musst. Also das ist auch irgendwie so ein Irrglaube. Aber das, was du machst, sollte schon ganz nah an dir dran sein.
Und ich finde es so faszinierend, was du gerade beschreibst und das Wort Karriere. Und wenn ich persönlich darüber nachdenke, was bedeutet eigentlich Karriere für mich? Philipp Schröder hat letztes Jahr bei uns auf dem Event gesagt, es gibt zwei wichtige Entscheidungen in deinem Leben. A, wer ist deine Partnerin oder dein Partner? Die haben einen elementaren Einfluss auch auf deine Karriere. Und wir verbringen ja 70% unserer Lebenszeit in der Arbeit, im Beruf, in der Karriere. Das heißt, A, machen wir uns wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, am Anfang der Karriere viel zu wenig Gedanken darüber, wie soll das Ganze aussehen. Und dann auch später, wenn ich nicht ganz so glücklich bin, wie kann ich Faktoren wieder beeinflussen, um das Ganze wieder möglich zu machen. Und ich will noch einmal den Satz, bevor wir in deine unternehmerische Reise einsteigen. Ich habe dich eben gefragt, hat sich eigentlich dieses Wort Midlife Crisis, das ist so für mich Menschen irgendwie in den 50ern, die sagen, hey, es muss noch mal alles werden, hat sich das verschoben? Also ich weiß noch, bei mir in der Unizeit gab es das Wort Quarterlife Crisis. Ist das so? Siehst du eine Verschiebung? Wo kommt diese Crisis eigentlich her?
Definitiv sieht man eine Verschiebung. Ich glaube, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, dass es ganz stark davon abhängig ist, dass wir auf Social Media, und das ist ja ein verhältnismäßig neuer Trend, zumindest was jetzt Karriereverständnis angeht, sehr viele Menschen sehen, von denen wir glauben, dass sie erstens leicht erreicht haben, was sie erreicht haben, und dass sie darin ein überproportional großes Glück, und zwar jeden Tag, empfinden. Also es wird wenig von Mühsal, von der Qual des disziplinierten Arbeitens oder auch so den Schwierigkeiten, die man zu überwinden hat, gesprochen, sondern es geht mehr darum zu sagen, okay, es ist so geil, ich habe den ganzen Tag das Gefühl, dass ich voll in meiner Passion arbeite, dass alles für mich irgendwie sinnvoll ist. Dass, wenn das in deinem eigenen Leben sich nicht jeden Tag so anfühlt, du ein sehr schnelles Gefühl von Leere oder Unzufriedenheit, innerer Enge oder sowas empfindest. Und nichts anderes ist ja eigentlich die Midlife-Crisis, nämlich der Zeitpunkt, wo du mit all dem, was du bis dahin gemacht hast, einmal irgendwie so ins Gericht gehst, ja. Ne? Du guckst zurück, lässt das Revue passieren und fragst dich so, ja, war das eigentlich schon alles? Und warum wir uns das fragen ist, weil sich die Frage aufdrängt, habe ich all mein Potenzial eigentlich schon gelebt? Also bin ich in dem, was ich gemacht habe, vollumfänglich ausgedrückt oder fehlt da eigentlich noch was? Und das passiert jetzt in Karrieren einfach schneller, weil auch die Rhythmen viel schneller sind. Und Karriereentscheidungen sind ja auch nicht immer strategisch. Das ist total häufig zufällig in der Form, als du jemanden triffst, der dir irgendwie ein Praktikum anbietet. Dann traust du dich nicht, Nein zu sagen. Dann machst du das. Dann bieten die dir irgendwie an, dass du dann nach dem Studium arbeiten kannst oder so. Dann weißt du vielleicht auch nicht, was gibt es sonst noch so auf dem Markt. Also diese Arbeit, sich zu machen, sich auf der einen Seite zu fragen, wer bin ich überhaupt und was kann ich damit besonders gut auch erwerbstätig tun, und auf der anderen Seite sich diese ganze Kenntnis über den Markt anzusammeln, diese Mühe machen sich wenige. Das heißt, die Entscheidungen, die ich mit der Karriere treffe, sind dem Zufall überlassen und auch viel der Sozialisation. Mhm. Also es geht auch ganz viel um Aufträge aus der Familie, um Zuschreibungen. Ja, du warst ja immer irgendwie, keine Ahnung, der Mathematiker, ist ja klar, dass du was Ingenieurwissenschaftliches machen musst, oder du bist so wie dein Großvater, ist ja klar, dass du irgendwie Jura machst, weil der große Jurist war, so, ne? Es gibt so Aufträge, es gibt auch die ungelebten Träume der Eltern, die dann irgendwie ins Kind projiziert werden, dass die Tochter dann nun endlich Medizin studieren muss, weil die Mutter das nicht gemacht hat, so. Das sind jetzt drastische Beispiele, die gibt es aber in allen Facetten bei so vielen Menschen, die wir tagtäglich erleben. Und dann machst du das und du kannst es vielleicht auch, aber du musst dein Energiesystem immer überproportional aufmotzen und ganz viel Energie da reinbringen, weil du im Grunde genommen dagegen arbeitest, dass du keine vollumfängliche Leidenschaft, also dass du nicht so eine richtig intrinsische Motivation hast für das, was du tust. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn du das also machst, immer kompensatorisch dagegen anzuarbeiten, dass vielleicht nicht dein intrinsischer Wunsch war, das zu machen, dann kommt dieses Gefühl von Leere recht schnell. Dann bist du irgendwie Anfang 30, sitzt in einer Großkanzlei und fragst dich irgendwann, Jesus, was mache ich eigentlich hier? So, und dieses Gefühl von, ist es eigentlich meins, ja, das tritt heute viel früher auf.
Spannend. Also, weil du eigentlich sagst, durch Social Media hat sich dieser Effekt und diese Vergleichbarkeit zu anderen, die immer in einer perfekten Welt leben, nochmal deutlich verstärkt.
Ich glaub, und der Anspruch auch, ne? Der Anspruch überhaupt, was Sinnstiftendes zu tun, was persönlich auch zu dir passt, das war früher ja auch nicht so. Du hast ja viel mehr dieses Thema gehabt, okay, Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps und so, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das suggeriert ja auch, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Und wir haben heute den Anspruch, dass wir etwas tun können, was uns auch persönlich weiterbringt. Und wenn wir das nicht machen, dann merken wir es halt schneller als früher.
Und ich finde das super schwierig, weil wir leben gefühlt in einer Purpose-Gesellschaft. Uns wird immer gesagt, finde deinen Purpose und deinen Sinn und sowas. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, unsere Generation, wir konnten ja jederzeit, wir haben ja super viele Möglichkeiten. Früher war es anders, wenn ich mit meinen Eltern spreche. Und ich glaube aber, dieser ständige Druck und diese Suche nach Purpose macht es noch viel schlimmer.
Vor allen Dingen, weil gar keiner weiß, was das heißt.
Genau.
Sinn ist unterteilt auf der einen Seite in Purpose, und das ist sehr zweckorientiert. Also da geht es eher darum, dass du bestimmte Ziele für dich erreichst, die dir bedeutsam erscheinen in deinem Leben. Das kann aber auch heißen, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte ein Haus bauen, ich brauche einen Sparplan. Das kann heißen, ich möchte möglichst viel Abwechslung in mein Leben bringen, ich will Sicherheit generieren. Das ist Purpose, das ist ein Lebenszweck. Da geht es darum, sich zu fragen, okay, wozu mache ich etwas, wo will ich hin? Aber das alleine reicht nicht, weil es bei Bei der Frage nach Sinn geht es eigentlich, wenn es wirklich um diese tiefe Erfüllung geht, geht es ganz stark um Meaning, also um Lebenssinn. Und da wird die Frage nach dem Warum beantwortet. Und das wird fuzzy, das ist viel subtiler. Das kannst du gar nicht so leicht greifen, weil da geht es um Themen wie, was für Werte habe ich eigentlich? Wie bin ich auch in meiner moralischen oder ethischen Gesinnung aufgestellt? Habe ich vielleicht eine Art von Spiritualität, die mir dieses Sinnempfinden gibt? Ja? Und ich bin auch übrigens gar nicht gegen hedonistische Ziele, ja, nur wenn es nur von außen kommt. Und das ist das, was wir eben auch bei sehr erfolgreichen Menschen ganz häufig erleben, dass es immer einen Außenantrieb gab. Ich muss nur noch das schaffen, dann bin ich happy. Ja. Ich muss nur noch das. Und dann sind die bei mir und ich hatte gerade neulich einen Kunden, das war eine Beratung auf Englisch, und der sagte dann, there was no there there. Weil er immer dachte, once I'm there, I'm gonna be happy. Und dann There was no there there. Das heißt, du kommst dann irgendwann da an und merkst, shit, das war irgendwie zu außenorientiert, was ich mir überlegt habe. Und es heißt übrigens auch nicht im sinnerfüllten Leben, dass alles immer nur happy und glücklich ist, sondern es bedeutet, dass du das Leid, was du dann zu ertragen hast, ja, weil du vielleicht mal irgendwie gegen Widerstand arbeiten musst, weil es mal langweilig ist, weil du mal mit Leuten zu tun hast, auf die du keinen Bock hast, du kannst das dann viel besser für dich interpretieren. Also aber genau wie du sagst, Purpose, Riesenwort, Meaning, Riesenwort, ja, alle denken irgendwie, oh Gott, ich muss einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, ich muss Rad neu erfinden. So ist es nicht. Ein Leben, beruflich auch, fühlt sich dann sinnvoll an, wenn es in innerer Übereinstimmung mit deinem Wesen stattfindet. Und da fängt es an. Und das ist das, was ich sage, alles beginnt im Innen. Nur wenn du dich selbst verstehst, kannst du die Welt um dich herum so gestalten, dass sie dir entspricht und dass du Bock drauf hast.
Und die Fragen, wie du das quasi mit deinen Kundinnen und Kunden rausfindest, die wollen wir gleich mal ein bisschen durchgehen und mal so ein bisschen die Frameworks analysieren. Jetzt will ich aber noch einmal, lass uns mal an den Anfang deiner Karriere springen. Wie bist du ins Leben gestartet? Wieso hast du deine Firma gegründet, wie du sie gegründet hast? Und warum beschäftigt dich das Thema so sehr? Hat es vielleicht auch was mit dir selber zu tun, mit deiner Kindheit? Nimm uns einmal mit, dass wir auch so ein bisschen die Ragnhild dahinter verstehen, die so viele smarte Gedanken hat.
Das sind ja riesige Fragen jetzt hier.
Absolut.
Also ich glaube, ganz genau, ich glaube, dass alles, was du mit einer gewissen Leidenschaft machst, also mit diesem intrinsischen Motivationsgefühl, mit diesem Gefühl von, ich bin verbunden mit dem Thema, das ich bearbeite, das hat definitiv auch immer seine Wurzeln in deiner Biografie. Das geht gar nicht anders. Ich will euch jetzt aber nicht langweilen und in meine eigene Biografie mitnehmen. Was ich sagen kann ist, ich glaube, ich musste als Kind schon ziemlich schnell erkennen, wenn sich Stimmungen geändert haben oder wie Menschen vielleicht auf bestimmte Sachen, auf bestimmte Kommunikation, auf andere Menschen reagieren. Und es hat auch immer mein Interesse getroffen. Also ich fand schon als Kind besonders spannend, erwachsenen Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihr Leben gestalten, warum die einen vielleicht irgendwie traurig sind, obwohl sie alles haben und die anderen irgendwie beruflich keinen Fuß auf den Boden kriegen. Das hat mich schon immer fasziniert, warum manche Menschen glücklich sind mit dem, was sie tun und andere nicht. Und so hat sich das natürlicherweise ergeben, dass ich wahrscheinlich auch in meinen Freundeskreisen eher immer so die Psychotante war. Gleichzeitig mochte ich einfach Mathe gerne und fand auch das Unternehmerische interessant. Ich hatte in der Oberstufe so einen Nachhilfezirkel schon gegründet und so. Und genau, dann habe ich Wirtschaft studiert. Da war ich dann auch weiterhin die Psychotante. Da hieß es immer, Ranghild, ich muss nochmal deine Vibes, also deine, so wie was du spürst, muss ich nochmal von dir abgreifen. Und so, glaube ich, habe ich das, was mein Wesen im Kern auszeichnet und was mein Interesse trifft, schon immer en passant ausgelebt. Und dann habe ich Banking und Finance als Hauptfach gehabt und auf der anderen Seite Organisation und Personal. Und dann war die Frage, gehe ich irgendwie in eine Unternehmensberatung oder
die Klassiker
oder eben nicht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, jemanden zu einer Karriereberatung zu begleiten und fand das nicht gut und habe angefangen, eine Marktrecherche zu machen. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit meiner inneren Stimme gefolgt. Also ich habe immer das gemacht, was sich in mir total stimmig angefühlt hat. Und so ist es ja auch. Ja? Du kannst nicht alles planen, du kannst aber dem Zufall die Chance geben, dich an der richtigen Stelle zu treffen. Und da hatte ich einen tollen Professor, der hat mich da drin unterstützt und dann habe ich Schritt für Schritt damit angefangen und mich nach der Uni dann selbstständig gemacht, indem ich SchülerInnen beraten habe in der Frage, was soll ich eigentlich studieren oder welche Ausbildung soll ich machen. Und da ging es dann natürlich auch um die Frage nach, wo kannst du dich mich eigentlich vorstellen in Zukunft? Also wie siehst du mich arbeiten? Und dann sind sozusagen irgendwann ich wollte gerade sagen, zu viele, das gibt's ja nicht. Also auf jeden Fall mehr Kunden aufgetaucht, als ich alleine beraten konnte. Und so hat sich das halt langsam aufgebaut. Jetzt haben wir ein Team von 30 Leuten und auch sind wir mit den Kunden gewachsen. Ne? Und ich persönlich berate jetzt keine Schülerinnen mehr, aber das ist immer noch ein ganz großer Teil unserer Dienstleistung, weil der Kern eigentlich ist zu sagen, okay, wir stellen eine Persönlichkeitsanalyse an den Anfang. Das ist auch mit Biografiearbeit verbunden, also auch eben wirklich, wie ich gerade angefangen habe, eben zurück in die Kindheit gehen. Und dann fragen wir, wer ist dieser Mensch und was kann er damit machen? Und da geht es bei einer 18-Jährigen nicht darum zu planen, was sie macht, bis sie irgendwie 78 ist, sondern da geht es darum, dass wir den nächsten entscheidenden Schritt authentisch für sie planen, sodass sie dann die Möglichkeit hat, in dem nächsten Schritt wieder schon an der richtigen Stelle loszulaufen, also zu stehen.
Ich finde es so spannend, was du beschreibst, und also nochmal zu deiner unternehmerischen Gründung. Wenn ich mich an die Karriereberatung in der Schule erinnere, ich habe diesen Test damals auch gemacht, ich weiß noch, in der 9. oder 10. Klasse, und es wurde, glaube ich, vom Arbeitsamt oder sowas, wurde so ein Test geschickt und dann hat man so eine dicke Auswertung bekommen. Was bei mir rausgekommen ist, ich sollte eigentlich entweder Hotelmanager werden oder am Flughafenschalter diese Gepäckdinger annehmen. So, warum? Wenn ich in meine Biografie gucke, ist so ein bisschen Urlauber mit den Großeltern. Es hat mir immer Spaß, Gastgeber zu sein. Das sieht man jetzt irgendwie auch heute in meinem Beruf.
Ich wollte gerade sagen, also Hotelmensch genau. Ist gar nicht so weit weg.
Von daher, ich habe dann Praktikum im Hotel gemacht, in Marriott, habe mir die Arbeitszeiten und das Geld, das wird es irgendwie nicht. Aber ich glaube, wenn jeder, der jetzt zuhört, nochmal in sich selber so ein bisschen reinhört, und diese Frage finde ich auch mal ganz interessant, was wolltest du als Kind werden? Dann kann man ganz viel daraus ablesen, was da eigentlich so die Persönlichkeitsprofile waren und wie man sich dann quasi so ein bisschen entwickelt.
Das machen wir immer und wir werden auch viel dafür kritisiert, weil dann Kunden sagen, wenn sie irgendwie mit Mitte 50 bei mir sitzen, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ich wollte irgendwie Prinzessin werden oder ich wollte Bauer werden oder so. Und natürlich geht es nicht darum, das Wort wörtlich zu übertragen, sondern es geht darum, dass du mal in dich gehst und überlegst, wie war ich eigentlich gemeint, bevor mich Sozialisation sozusagen von mir weggebracht hat. Ne?
Wann passiert
das? Das passiert laufend. Also das ist ein Prozess, der ist immer gegeben, wenn du dich in Beziehungen aufhältst. Also schon als Kind ist es ja so, dass du versuchst, die Regeln der Menschen, zu denen du die wichtigste Bindung hast, zu verstehen. Und du versuchst, alles in den Hintergrund zu stellen, was diese Regeln verletzen würde, damit die Bindung bestehen bleibt. Also wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, sei nicht immer so laut, du störst die Harmonie und jetzt nimm dich mal zurück und so, dann wirst du innerlich lernen, okay, ich bin lieber brav und angepasst. Oder je nachdem, wie du auch mit welchem Temperament du generell zur Welt gekommen bist, gehst du in die Rebellion, ja, und sagst, okay, jetzt erst recht, ihr könnt mich alle mal. Aber letztendlich ist diese eigene Charakterausbildung immer eine Mischung aus Sozialisation und Genetik, also Nature versus Nurture-Diskussion, ne? Die Sozialisation aber im Sinne des Gruppendrucks oder im Sinne der Ablösung von den Eltern, dem Wunsch nach Zugehörigkeit, das ist dann viel so in der Pubertät, wo man eben auch selbst die Entscheidungen trifft, ne? Dann vielleicht doch den Schachclub wegzulassen und nicht mehr Tabletop zu spielen, weil vielleicht andere das irgendwie uncool finden. Und deshalb gehen wir eben auch in der Beratung von Führungskräften, die fortgeschrittenen Alters sind, immer noch mal in die Kindheit zurück und überlegen mal, wie kann man denn dieses Bild des Ich wollte Bauer werden übersetzen? Also was genau war denn damit verbunden? Denn ein Kind mit seinem eingeschränkten Erfahrungshorizont hat aber trotzdem schon bestimmte Interessen in sich angelegt. Und diese Interessen, die sind mit bestimmten Gefühlen verbunden. Und wenn jemand sagt, ich will Bauer werden, dann hat dieser Mensch spezifische Vorstellungen davon gehabt mit 7, was das eigentlich bedeutet. Und wenn du dann reingehst und fragst, was genau bedeutete das für dich, ne? Und dann sagt vielleicht der eine, ey, ich liebe Tiere und wollte irgendwie unabhängig sein, hab Bock auf körperliche Arbeit, ich musste mich schon als Kind ausagieren. Und die nächste sagt vielleicht, oh, ich finde irgendwie so schön, wenn ich Dinge wachsen sehe. Ja? Und das metaphorisch zu übersetzen, ist eine ganz wichtige Sache. Und für Zuhörende so ein bisschen einfacher, was hast du gerne gemacht? Also wenn du dich als Kind wie in einem Film siehst, wo und wie war dieses Kind besonders im Flow? Also was hat es so innerlich gesucht, weil es dem eigenen Interesse entsprach? Und ich zum Beispiel habe noch nie gerne irgendwie Mutter, Vater, Kind oder so Rollenspiele oder sowas gespielt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe super gerne gelesen und witzigerweise, obwohl ich in einer nicht religiösen Familie aufgewachsen bin, bin ich total gerne mit der Nachbarstochter in den Kindergottesdienst gegangen, weil es da, wenn man mal so überlegt, in den Bibelgeschichten ja eigentlich auch um persönliche Entwicklung, um Auseinandersetzung Auseinandersetzungen um Reifeprozesse und so geht. Also geh mal zurück in deine Kindheit und überleg mal dann im Vergleich, was macht dir heute in deinem Job total viel Spaß? Und ich bin mir sicher, dass es da Parallelen geben wird.
Ich finde es eine gute Übung, die man jetzt, glaube ich, parallel schon mitmachen kann. Das sind ja die ersten Faktoren, du hast jetzt geschrieben, so mit 7 bist du noch, deine Eltern prägen dich ja. Also wir haben ja alle irgendwie so keinen wirklichen Einfluss darauf, wie und wo wir geboren werden. Und würdest du sagen, Eltern, dann geht's irgendwie los, Lehrer, Professoren, je nachdem, welchen Weg man nimmt, das sind so die...
Du kannst auch ganz spät noch Erfahrungen haben, die dich in deiner Persönlichkeit maßgeblich beeinflussen. Also zum Beispiel traumatische Erfahrungen oder wenn du im Job das Pech hast, an jemanden zu geraten, der dich immer bloßstellt oder Mobbing-Erfahrungen machst oder so. Das sind schon einschneidende Erlebnisse, die dann auch dafür sorgen, dass du bestimmte Unsicherheiten entwickelst, dass du vielleicht irgendwie plötzliche Selbstwerteinbrüche hast und so. Und das kann sich dann auch noch auswirken, aber es ist natürlich schon die Kindheit, in der wir ja auch ungefragt irgendwelche Dinge runterladen, ne? Also Glaubenssätze, Überzeugungen aus der Familie und so. Aber was ich eine ganz wichtige Unterscheidung finde, es sind nicht die Eltern, die dich prägen. Das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, sondern es ist eigentlich so, dass das, was du erlebst, das lässt dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Sagen wir mal, dein Bruder ist älter und ist super gut in der Schule und ist auch noch total fix und so. Und dann kommst du, kleiner Knirps, der vielleicht total quirlig ist und kreativ und irgendwie zwischenmenschlich interessiert und kann sich vielleicht nicht ganz so gut konzentrieren, kommst du in die Schule und auf einmal merkst du, oh shit and drag, ich komme hier gar nicht so gut voran wie mein Bruder. Und dann bricht vielleicht innerlich so ein Gefühl aus von, ich genüge nicht. Bin nicht leistungsstark genug. Und vielleicht kommt durch dieses Gefühl, dass du dann Angst hast, ausgeschlossen zu sein, ein anderes inneres Programm auf. Und dann heißt es vielleicht, oh, ich muss vielleicht immer besonders lieb und lustig sein oder so, um die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen, um irgendwie das Gefühl zu haben, okay zu sein im Leben. Und warum ich das sage, ist, weil das sind die Themen, die dich im Job immer noch treiben. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss immer lieb und nett sein, damit ich irgendwie eine Existenzberechtigung habe, dann wirst du früher oder später im Job an eine Stelle kommen, wo es darum geht, das zu überwinden, wo es darum geht, deine Dominanz auszuleben, innerlich vielleicht ein bisschen mehr Autorität auszubilden, auch mal Nein zu sagen, auch mal auf den Tisch zu hauen.
Ist es die Sehnsucht nach Anerkennung auch?
Wir haben alle verschiedene psychologische Grundbedürfnisse, die wir aber alle haben. Und Zugehörigkeit, also verbunden sein, Anschluss zu finden, anerkannt zu sein einer Gruppe, ist ein ganz großes psychologisches Grundbedürfnis. Aber, und das ist das Spannende an diesen inneren Ambiguitäten, also den Gegensätzen, die wir haben gleichzeitig auch ein Bedürfnis nach Autonomie, nach Kontrolle, nach Selbstbestimmung. Und wenn du zum Beispiel eine Führungsposition anstrebst, und das erlebe ich so häufig in den Workshops und Beratungen, dann hast du natürlich diesen Konflikt von, ich will eine besondere Stellung haben, dafür auch gesehen werden. Gleichzeitig bin ich aber vielleicht durch meine Sozialisation immer noch auf der Suche nach ultimativer Zugehörigkeit und Anerkennung. Und das wird nicht funktionieren. Also das geht, diesen Konflikt kannst du nicht auflösen. Du musst dann für dich Strategien entwickeln, wie es auch okay ist für dich, dass du vielleicht mal blöd gefunden wirst.
Ja, ich glaube, können wir gleich nochmal reingehen, quasi auch die verschiedenen Profile. Eine Frage, die mir noch zwischendurch gekommen ist, weil du es gerade gesagt hast, es gibt verschiedene Lebensabschnitte und Ereignisse, die quasi deinen Charakter prägen. Und du hast gesagt, später können es auch negative Erfahrungen im Job sein oder positive. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, da ist die Persönlichkeit relativ weit entwickelt? 70%, 80%, da passiert nicht mehr so viel.
Es gibt ganz unterschiedliche Theorien darüber und so richtig messen können wir es ja auch nur bedingt. Es gibt bestimmte Faktoren, die sich stabil darstellen in einer Persönlichkeit. Das heißt, es gibt bestimmte Wesenskernmerkmale, mit denen du wahrscheinlich sogar schon auf die Welt kommst und die auch sich übers Leben nicht mehr so stark verändern. Und dann gibt es natürlich den veränderbaren Teil der Persönlichkeit, der abhängig ist von deinen Erfahrungen, die du machst, von den Begegnungen, die du hast und auch von der Frage, wie du die Anlagen, die du hast, ausgebildet hast. Es gibt Theorien, die sagen, so mit 18, 19 ist man schon ziemlich weit und es gibt welche, die sagen, so mit 25 ungefähr. Letztendlich geht es ja aber darum, und das ist eher meine Meinung, dass es überhaupt gar nicht das Ziel ist, irgendwann fertig zu sein, weil ich glaube, dass dieser Reifeprozess, und das ist der Weg der Individuation, also der Selbstwerdung, ja, dieser Reifeprozess immer authentischer zu leben und dein Leben immer mehr darauf abzustimmen, dass du einen richtig guten Umgang mit ihm findest, der ist ja de facto nie abgeschlossen. Ja. Also das ist ja eben Teil des Lebendigseins.
Wenn wir auf diesen Zeitstrahl gucken, dann lass uns mal in den Bereichen bleiben, weil ich würde sagen, die meisten Hörerinnen und Hörer bewegen sich da in ihren 20ern und 30ern. Mhm. wo bewegen wir uns da? Was sind die entscheidenden Fragen, die man sich irgendwie stellen muss?
Du bist ja in der Biografie da in einer Zeit, in der es vor allen Dingen auch darum geht, deine Ausbildung, dein Studium irgendwie abzuschließen, in das Berufsleben zu finden und berufliche Selbstverwirklichung zu leben. Es ist der Zeitpunkt, bevor du vielleicht eine Familie gründest. Das heißt, es ist eine Zeit, in der du viel mit dir selbst zu tun hast, mit den Menschen in deinem sozialen Umfeld, was auch ziemlich stark abhängig ist vom Job. Also es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen darüber. Da habe ich selbst mal eine Untersuchung gemacht, dass auch wenn du sehr ehrgeizig und sehr wettbewerbsorientiert bist, ne, stark nach Unabhängigkeit strebst, ein hartes Leistungsmotiv hast und das auch wirklich in dir so ist, dann nutzt sich das schon ab Mitte 30 auch nochmal ein bisschen ab, ne? Weil es ja auch so bestimmte Themen gibt, wenn du die im Leben einmal erreicht hast, dann kommt auch so ein Sättigungseffekt. Aber das ist ja schon die Phase, in der es ganz stark darum geht, sich zu fragen, okay, welchen Ausdruck finde ich in meinem Leben beruflich? Was ist mir dabei wichtig? Worauf laufe ich eigentlich drauf zu? Welche Ziele habe ich? Passen diese Ziele zu mir? Wir können ganz klar sagen, dass Menschen natürlich auch im traditionellen Sinne erfolgreicher sind, wenn sie das tun, was wirklich zu ihnen passt. Wenn die Ziele auf ihre Motivation abgestimmt sind und das ist eben auch trainierbar, wenn sie Willenskraft aufbringen, ja? Wenn sie resilient sind, weil die Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen, natürlich eine maßgeblich wichtige ist. Und was da, und deshalb sage ich, alles beginnt im Innen, vor allen Dingen eine große Rolle spielt, ist dein eigenes Selbstwertgefühl. Also welchen Wert gibst du dir selbst? Denn wie gut oder nicht gut du dich findest und wie gut du dich auch dann sozusagen in Beziehungen mit Menschen auseinandersetzen kannst, wie du Differenzen verhandeln kannst, wie du Konflikte lösen kannst, das ist schon maßgeblich auch davon abhängig, wie es um deinen eigenen Selbstwert und deine emotionale Intelligenz steht.
Aber wie finde ich das raus, wenn wir jetzt sagen 20er, 30er, und du hast es ja beschrieben, es gibt Menschen, die finden relativ schnell für sich raus, was ihnen irgendwie liegt, aber ich glaube, ein Großteil von uns braucht dafür auch. Mhm. Du hast gesagt, die erste Übung quasi, die ihr bei euch im Coaching macht, ist auch so ein bisschen in die eigene Kindheitsbiografie zu gehen, das dann so ein bisschen abzuleiten. Aber wenn wir jetzt mal Stufe 2 und 3 machen, wenn ich jetzt mal 20er bin, wie gehen wir da tiefer rein? Wie finde ich für mich mein Talent? Wie finde ich raus, worin ich gut bin?
Also es gibt ganz unterschiedliche Zugänge dazu, dich selbst kennenzulernen. Es ist ja kein wirklich gelerntes Konzept, ne? Deshalb musst du dir das vielleicht so ein bisschen selbst zusammenschustern. Es sei denn, du nimmst so eine Beratung wie unsere an, dann machen wir das quasi mit dir. Aber eine Möglichkeit ist, dass du anfängst, wirklich schriftlich eine Stärkenliste anzulegen. Also mal zu überlegen, was magst du eigentlich gerne an dir? Was stärkt deinen Selbstwert? Was zeichnet dich aus? Und da geht es nicht darum, die ersten 5 Adjektive aufzuzählen. Das kriegt jeder noch irgendwie hin und die sind auch meistens recht generisch.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel kommunikativ, offen, kooperativ, irgendwie extrovertiert.
Oder sowas.
Genau. Mhm. Mag gerne andere Leute kennenlernen. Ne? Mhm. So würde ich jetzt mal dich einschätzen, dass du auf jeden Fall eher ein Sprechdenker bist, eher auf andere Leute gerne zugehst, viel Abwechslung brauchst, viel Stimuli von außen. Also du wirkst auch wie jemand, der schon ein hohes Bedürfnis hat, auch viele Eindrücke von außen aufzunehmen. Ne? So, dann wird es vielleicht manchmal schwer, die alle innerlich zu sortieren. Also wenn man sich so überlegt, das ist so ein Trichter, ne? Was die Eindrucksverarbeitung angeht. Aber es geht nicht darum, diese ersten 5, also die musst du natürlich auch aufschreiben, musst ja irgendwo anfangen. Aber es geht darum, auch diese inneren Glaubenssätze zu überwinden von, oh Gott, naja, weiß ich jetzt auch nicht und Eigenlob stinkt und so. Sondern du musst dich hinsetzen und 50 Eigenschaften aufschreiben.
Die ich von mir mag.
Ja.
50 Stück.
50 Stück. Und das ist eine Übung in der Übung. Und da fängst du schon an, guck mal, jetzt fängst du an zu stöhnen. Das ist nämlich super spannend, weil die Leute sagen immer, oh, ich will mich gerne selber kennenlernen, ich will wissen, wer ich bin, ich möchte mir auf den Grund gehen. Aber irgendwie gibt es bei diesen psychologischen Themen so einen Wunsch, dass das schnipp einfach passiert. Während, wenn man irgendwie bereit ist, in die Gym zu gehen, dann weiß man, ich muss das regelmäßig machen und ich muss mich irgendwie disziplinieren, sonst baue ich den Muskel nicht auf. Und ein bisschen so ist es auch mit der eigenen Charakteranalyse. Du hast einen ganz kleinen bewussten Teil und einen sehr großen unbewussten Teil. Und dieser unbewusste Teil, der steuert dich aber maßgeblich im Leben. Und wenn es um Karriere und Erfolg geht, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du die Muße aufbringst, viel von diesem Unbewussten bewusst zu machen, damit du es dann überhaupt steuern kannst. Wir können nicht steuern, was uns nicht bewusst ist. Wenn ich nicht weiß, was mein Trigger ist und ich jedes Mal wie so ein HB-Männchen hochgehe, weil jemand zu mir sagt, du redest zu schnell, dann komme ich innerlich nicht weiter. Dann lande ich immer in den gleichen emotionalen Endzuständen. Und das sind die Leute, die dann auch zu uns kommen und sagen, oh, diese Generation, die ist so faul und warum machen die alle nichts? Ich bin nur von Idioten umgeben. Und dann zu merken, hey, warte mal, das sind deine tiefen Glaubenssätze, das hat was mit deinem Charakter zu tun. Mhm. Aber zurück zu dieser Analyse, also 50 Eigenschaften, um diese Zeit mal aufzuwenden, wirklich mit dir selbst in den Dialog zu gehen, einzutauchen.
Wie lange darf ich dafür brauchen? Also ist es so eine halbe Stunde, Stunde, zwei Tage?
Nein, das ist egal. Kannst du machen. Kannst du der Liste auch immer wieder zurückkommen. Das arbeitet ja eh in deinem Unbewussten weiter. Also wenn du die heute aufmachst, dann kannst du dir sicher sein, dass du heute Abend vielleicht irgendwie mal deine Partnerin fragst, sagst du mal, was findest du denn eigentlich gut an mir? Und das ist übrigens ein zweiter Zugang. Genau, Fremdbild.
Genau, das würde ich sagen, das ist nochmal was anderes.
Strukturiertes Fremdbild. Ja, aber manchmal ist es ja so, ich erkenne mich ja auch im Du. Also wir sind ja alle, und das ist auch ganz normal, neben dem Charakter, den wir haben, sind wir auch eine Persona, nennt sich das. Also eine sozusagen nach außen gezeigte Person.
Verschiedene Rollen.
Ganz genau, die auch mit Rollenanforderungen konfrontiert sind und die erfüllen wollen und so. So, also Fremdbild kannst du auch einholen, ist auch eine super Möglichkeit. Was du auch machen kannst, ist die sogenannte Peak-Performance-Übung, die hilft auch richtig viel. Setz dich hin und überleg dir, wann war ich das letzte Mal so richtig im Flow, voll in meiner Kraft, total im Saft? Wann hat mir die Sache richtig Bock gebracht? Und das muss nicht unbedingt was Berufliches sein. Es kann auch sein, dass du sagst, ey, ich habe irgendwie, genau, im Sport. Oder ich habe, keine Ahnung, die Rede für meinen Großvater zum Geburtstag geschrieben. Oder ich habe irgendwie eine Reise für Freunde organisiert oder so. Aber dann ganz diszipliniert sich zu fragen, okay, nicht nur, warum hat mir das Bock gebracht, sondern auch, welche Kompetenzen konnte ich einbringen? Weil von deiner 50 Adjektiven oder Stärkenliste kannst du danach eine Liste entwickeln, die bei jeder Stärke mal überlegt, okay, wie setze ich das als Kompetenz ein? Was mache ich eigentlich damit? Wie nutze ich diese Eigenschaft von mir?
Was waren Dinge auf dieser Liste, als du sie für dich runtergeschrieben hast? Wofür hast du am längsten gebraucht?
Für die Sachen, mit denen ich vielleicht selbst auch noch gehadert habe. Und das kennen wir auch alle. Ich glaube aber, dass es keine wirklichen Schwächen, also bei einem gesunden Menschen, ja, wir reden nicht von pathologisch kranken Menschen. Bei einem gesunden Menschen gibt es im Grunde genommen keine wirklichen Schwächen, sondern es gibt eben Schattentalente, die dann nicht besonders gut wirken, wenn sie im falschen Umfeld ausgelebt werden. Und ich bin auf jeden Fall eine Person, die sehr willensstark ist, die irgendwie sich auch gut durchsetzen kann und manchmal übertreibe ich es damit vielleicht auch ein bisschen, ja. Und das sind Eigenschaften, die fallen mir natürlich nicht leichter aufzuschreiben, aber wenn du sie aufschreibst und dir dann überlegst, okay, was ist der Vorteil daran? Und mein Vorteil war zum Beispiel, dass ich schon recht jung mich getraut habe, vielleicht eben auch einem oder einer CEO zu sagen, hör mal, also hier machst du dir gewaltig was vor. Das, ich will dich jetzt nicht hier wahnsinnig aus der Ruhe bringen, aber wenn du dich wirklich entwickeln willst, dann lass uns doch mal dahin gucken, wo es weh tut. Und das ist ja ein Vorteil davon zum Beispiel.
Ich glaube, das, was, wenn ich mich da so reindenke, es gibt ja so verschiedene Merkmale, die du eben sagst, es gibt kein richtig oder falsch unbedingt. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir auch mal im Team und mit einer Gruppe so Persönlichkeitsanalysen gemacht und häufig denkt man ja, oh, ich bin sehr introvertiert, das ist was Schlechtes. So, und Extrovertierte werden deutlich mehr wahrgenommen. Und dann haben wir häufig uns überlegt, so introvertiert zu sein bedeutet überhaupt nichts Schlechtes, sondern du musst dir die Rolle für dich finden, wo du dein Talent in dieser introvertierten Rolle ausspielen kannst. Würdest du dem zustimmen oder ist das...
Zu 100%. Daran merkst du schon ganz deutlich, was auch die Erkenntnis der eigenen Persönlichkeit manchmal schwer macht. Denn, also wenn wir jetzt sagen, okay, es geht um Selbstwert, ne, dann gibt es eigentlich drei Säulen, auf denen der Selbstwert aufgebaut ist. Und die eine Säule ist Selbstbewusstsein. Also sich darüber bewusst zu sein, wer man ist. Sich zu kennen, benennen zu können, wer man ist. Und dieses Selbstbewusstsein wird aber vielleicht an manchen Stellen auch durch Glaubenssätze, die so in unserer Gesellschaft kursieren, schlecht gefärbt, ja. Und eine Sache zum Beispiel, genau wie du es gerade gesagt hast, Extravertierte werden mehr wahrgenommen. Ja, stimmt im Erstkontakt. Jetzt geht es aber darum, sich zu fragen, hey, wie will ich denn eigentlich wahrgenommen werden? Will ich wahrgenommen werden über Präsenz und Lautstärke oder möchte ich wahrgenommen werden über Kompetenz und Tiefe? Möchte ich wahrgenommen werden darüber, dass ich vielleicht auch mal zuhören kann, bevor ich selbst meinen Senf auf die Wurst gebe, ja? Dann ist das schon eine ganz andere Überzeugung darüber, was Extraversion und Introversion ausmacht. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jemand werden zu wollen, der man nicht ist. Man kann sich Kompetenzen aneignen, wenn wenn sie einem im größeren Sinnzusammenhang nutzen. Also wenn ich zum Beispiel extrem introvertiert bin, dann heißt das übrigens auch nicht, dass ich nicht eine hohe Dominanz auch manchmal haben kann. Ja, aber wenn ich jetzt sehr schüchtern bin, sagen wir mal, ich habe aber in meinem Karriereziel, dass ich mir ein gutes Netzwerk aufbauen möchte. Ja? Dann kann ich mir überlegen, okay, wie funktioniert das für mich am besten? Und das ist die entscheidende Frage bei der Persönlichkeit. Nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist oder ob etwas funktioniert damit. Die Frage ist immer, wie funktioniert das für mich? Und wenn du introvertiert bist, dann gehst du vielleicht lieber auf eine Fachkonferenz, wo du ein Gespräch über ein Thema führen kannst, was dich wirklich interessiert und nicht so stark auf Smalltalk angewiesen bist. Was ich wichtig finde, ist zu sagen, Persönlichkeit entfaltet sich auch immer kontextuell. Und es ist natürlich schon wichtig, dass du dich als Fisch nicht in einem Umfeld befindest, wo es darauf ankommt, gut fliegen zu können, um mal das platt zu formulieren, sondern dass du dich da aufhältst, wo du mit deinen Fähigkeiten, Eigenschaften, Talenten und Stärken besonders reüssieren kannst. Und nochmal zu der Persönlichkeitsanalyse, da gibt es ja tausende Übungen, mit denen du dir selbst auf die Sprünge kommen kannst, aber es ist auch total gut möglich, einfach mal Persönlichkeitstests zu absolvieren. Also auf unserer Seite zum Beispiel gibt es auch einen Schnuppertest, kann man sich mal angucken, aber generell gibt es viele Möglichkeiten, auch mal so ein Bild von außen zu generieren, mit dem man sich dann zum Beispiel,
das war einer genau, der ersten, den ich
ja,
gemacht habe.
Das ist eigentlich Myers-Briggs Type Indicator, geht zurück auf die Psychologie von C.G. Jung, also der MBTI wird ja immer sehr kritisiert, aber ich finde, der ist nützlich und sinnvoll und wenn man gut mit ihm umgehen kann, das ist übrigens mit jedem Testverfahren so. Wenn die Trainerin oder der Trainer gut ist, dann ist es auch hilfreich. Genau, die Typologie von C.G. Jung, ich bin großer Fan davon. Also da kann man auf jeden Fall viel rausziehen, wenn man sich damit gut auskennt. Aber das zu machen hilft auch, um mal so ein Bewusstsein für sich zu bekommen.
Jetzt sind wir so ein bisschen mitten im Prozess zu sagen, okay, Kindheit, Biografie ein bisschen anschauen, danach auch ein Selbstbewusstsein zu bekommen, sich selbstbewusst zu werden. Du hast gesagt, 50 positive Merkmale mal runterzuschreiben, um mal zu sehen, so bin ich mir selbstbewusst und kann ich dann quasi diese Merkmale auch zusammen vielleicht mit einem Fremdbild wieder in ein ganzheitliches Bild gießen, um quasi, wir reden ja davon, seinen Weg zu finden und sein Talent zu finden. Mhm. Und wir wollen ja exakt diesen Moment vermeiden, wo wir sagen, wenn ich das bin, dann habe ich es geschafft. Sondern wir sagen ja eigentlich, wir wollen uns auf diesen Weg begeben, zu sagen, wo, in welchen Dingen finde ich Erfüllung? Und so, dass ich auch nicht dieses Ziel habe, sondern der Weg ist das Ziel, ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen dabei, wie ich eigentlich dahin komme. Jetzt hast du ja...
Darf ich nochmal kurz sagen, es ist total wichtig, dich selbst zu akzeptieren für die Person, die du bist. Mhm. Weil wenn du einem falschen Idealbild hinterher hechelst, dann ist es total wahrscheinlich, das erleben wir jeden Tag in unseren Beratungen, dass du Positionen anstrebst, von denen du denkst, dass sie diesem Idealbild gerecht werden und du fühlst dich aber immer leer und fremdbestimmt da drin. Weil das Feedback, was du von außen bekommst, auch nie wirklich für dich gedacht ist, sondern dann immer für die Rolle, die du spielst. Deshalb Selbstbewusstsein, lass auf jeden Fall Selbstakzeptanz noch dazu nehmen.
Aber ist das nicht auch super schwierig? Also ich meine, wir sind ja irgendwo, alle leben wir in einem Umfeld und wir können uns davon nicht freimachen. Ich glaube, wir haben uns alle schon in irgendeiner Form wiedergefunden, wo zu sagen, boah, was mache ich hier eigentlich? Ne? Und spiele ich nicht diese Persona, die du vorhin beschrieben hast, spiele ich gerade eine Rolle, die überhaupt nicht authentisch zu mir ist, aber aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen, Verpflichtungen von mir, was auch immer, muss ich das jetzt durchziehen? Also es ist ja immer, und da finde ich, kommt es wieder dahin so, ja, find your passion und so, aber es ist ja auch super schwierig, wenn du mal in diesem Konstrukt bist, was dir vielleicht gar nicht auferlegt worden ist oder das später, da dann wieder rauszukommen, weil so viele Verpflichtungen links und rechts irgendwie sind, ist das nicht auch wieder so ein innerlicher Widerspruch zu sich selber und man das gar nicht so banal auflösen kann?
Ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach ist, nur weil es richtig ist. Ich glaube, dass es schon einen ganz großen Unterschied macht, ob du diese Rolle bewusst spielst oder unbewusst. Mhm. Weil alles, was wir unbewusst machen und was uns so im Autopiloten steuert, das ist mit unheimlich viel Energieverlust verbunden. Wenn du bewusst weißt, ey, heute, an dem Abend, heute drehe ich mal richtig auf, ich fahre mein Energiesystem hoch, über das normale Maß vielleicht hinaus, weil ich gegen den Widerstand anarbeiten muss, dass ich gar keinen Bock drauf habe, dann ist das total in Ordnung. Das macht jeder von uns mal. Mhm. Wenn du aber nicht weißt, wann du damit aufhören musst und wenn solche Rollennotwendigkeiten ein gewisses Maß überschreiten, dann ist es einfach so, dass du irgendwann fertig mit der Welt bist. Und das kommt dann auch in körperlichen Symptomen irgendwann. Absolut. Also ich höre mich immer so idealistisch an und das verstehe ich. Ich sage auch nicht, hey, ah, okay, jeden Tag, du musst total im Zen sein und so weiter. Nein, das Leben ist eine Auseinandersetzung von irgendwie Widersprüchen und auch mal Konflikten, die man irgendwie navigieren muss. Und das ist total klar. Und es ist trotzdem hilfreich, anzustreben, authentisch agieren zu können im Leben, weil dir das erstens besonders viel Kraft gibt und zweitens auch eine hohe Anziehungskraft dich ausstrahlen lässt, ne? Weil letztendlich haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, nein, das möchte ich nicht machen. Oder hey, dieses Projekt finde ich besonders spannend, lass es mich bitte übernehmen. Und das kann ich nicht sagen, wenn ich nicht mit mir in Kontakt bin, weil ich ja erstmal wissen muss, was ich mag und was ich nicht mag, damit ich auch weiß, was ich wähle und was ich ablehne. Und deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, dass Menschen, die ein hohes Maß an Authentizität leben können, auch im Job, dass die zufriedener sind, dass die bessere Jobbeziehungen führen, dass die weniger krank sind, dass die sich besser erholen können von Rückschlägen, dass die auch kreativer denken können. Also das ist erwiesen, dass sich das positiv auf dein System auswirkt. Aber ja, ab und zu gibt es auch ein Umzu. In dem Moment, wo ich es kenne, kann ich es dosieren, weiß ich auch, hey, danach brauche ich dann auch eine richtige Erholungsphase. Und wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann funktioniert das nicht. Und was schon häufig auch passiert, ist, dass Leute versuchen, über ihr eigenes Kompetenzmaß hinaus zu agieren. Also, dass sie unbedingt Sachen machen wollen, die ihnen aber eigentlich total schwer fallen. Nur weil sie es irgendwie cool finden. Mhm. Oder,
weil sie glauben,
ne?
dass sie das... Ich finde, man sieht das auch, häufig gibt es ja auch, du wirst es vielleicht bestätigen, im Unternehmen wirst du befördert und wirst dann zur Führungsperson, aber eigentlich bist du gar keine Führungsperson, sondern die Expertenkarriere wäre eigentlich für dich vorgesehen. Und dann findest du dich da wieder, wir erleben es auch immer wieder, dass Leute dann sagen so, ey, ich habe ein Team, aber ich will gar nicht führen, sondern ich möchte eigentlich in diese Expertenkarriere rein. Und dann bist du quasi wieder gefangen in dieser Rolle und sagst, scheiße, wie komme ich hier eigentlich raus? Und das hat mir vorher keiner gezeigt.
Aber das Gute ist ja, wenn du es selbst merkst. Also genau. Es gibt ja Peter-Prinzip, es gibt auch das andere Paula-Prinzip, dass du eben nicht gemäß deiner Fähigkeiten befördert wirst. Also wenn du es merkst, kannst du ja darauf einwirken. Und das ist genau das, was ich sage. Erst in dem Moment, wo du dir die Dinge vergegenwärtigst, kannst du deine Willensenergie einsetzen, kannst du was steuern. Und das ist das, worum es mir auch geht, wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich habe eigentlich das Gefühl, irgendwie juckt es mich, ich muss doch noch irgendwie ein Stück weiterkommen und das kann doch noch nicht alles gewesen sein und so. Dann ist diese Auseinandersetzung damit, was dich im Kern wirklich interessiert, was dich berührt, was du kannst, wo es dich hinzieht, die ist total lohnenswert. Ist die einfach? Nee, ist sie nicht. Aber so ist es halt, ja. Also entweder du machst es oder du lässt es, aber es ist schon besser, es zu machen.
Kurzer Hinweis, unter allen Hörerinnen und Hörern verlosen wir an dieser Stelle ein Executive Coaching bzw. ein Karriere-Coaching für dich und deine Karriere. Das Ganze hat einen Wert von über 2000 Euro und das Einzige, was du dafür tun musst, du musst jetzt auf dem Link in die Shownotes klicken und dich eintragen. Du bekommst dann von Ragnets Team einen strukturierten Plan, wie deine Karriere aussehen kann. Du erhältst eine Persönlichkeitsanalyse und findest dadurch heraus, was dir eigentlich liegt und was vielleicht auch nicht. Also, trag dich ein, seid dabei, viel Erfolg. Lass uns mal von der Innenperspektive über die ganze Zeit auf die Außenperspektive, weil welche Rolle spielt dein Umfeld? Für dich, für dein Leben, für deine Karriereplanung, auch das ist ja maßgeblich und gibt dir Glaubenssätze mit oder lenkt dich in eine Richtung. Wie kann ich mein Umfeld aufbauen? Wie kann ich mein Umfeld vielleicht auch jetzt gerade analysieren? Ich habe für mich selber so eine Matrix gemacht, es gibt Energienehmer und Energiegeber. Mhm. Die Energiegeber muss ich ganz, ganz schnell raus aus meinem Leben bekommen. Mhm. Und es gibt ja dieses Sprichwort, du bist das oder zeig mir deine 5 Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Mhm. Was sagst du dazu?
Also es gibt ja eine Wechselwirkung zwischen Charakter und dem Leben, das du automatisch gestaltest. Ja, sagen wir mal, um bei dem einfachen Beispiel zu bleiben, du bist total extravertiert und du bist maßgeblich kooperativ. Dann bist du natürlich darauf ausgerichtet, dich mit Menschen zusammenzutun, vielleicht in Netzwerken zu arbeiten, viel im Team zu arbeiten und so weiter. Und natürlich wirst du qua Persönlichkeit dir auch Leute suchen, die dich irgendwie inspirieren, mit denen du Interessen teilst und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch ein stärker Effekt des Umfeldes. Das heißt, wenn du dann, sagen wir mal, extravertiert arbeitest, du bist irgendwie in der Kaltakquise im Vertrieb tätig oder machst irgendwie Netzwerkmanagement oder so, dann kriegst du natürlich für diese Charaktereigenschaft, wenn du sie auslebst, wahrscheinlich auch positives Feedback, ne? Und das wirkt dann verstärkend. Das heißt, es ist, genau wie ich gerade sagte, schon so, dass Charaktereigenschaften sich auch kontextuell eher entfalten können oder eher nicht so zum Zuge kommen. Deshalb ist es maßgeblich wichtig, das Umfeld so auszusuchen, dass es dir auch förderlich ist. Also, dass deine Motivation aufrechterhält, dass es deine Interessen anspricht, dass es Menschen sind, mit denen du das Gefühl hast, auch einen inspirierenden Austausch zu haben. Und es ist natürlich auch so, dass karrieretechnisch bestimmte Umfelder mehr Gelegenheiten bereithalten als andere. Also ganz klar. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Karriere im Finance-Bereich machen möchtest, dann ist es wahrscheinlich auch gut, wenn du dich eher in Umfeldern aufhältst, wo es auch Leute gibt, die dir da vielleicht mal helfen können oder die eine Mentoring-Rolle einnehmen können, die eine Verbindung herstellen können, die du mal um Rat fragen kannst, als wenn du dann die ganze Zeit in einer Verbindung mit Menschen bist, die da vielleicht gar keinen Zugang haben. Man kann das bewusst aufbauen, es sollte aber so sein, dass du dich auch wirklich wohlfühlst.
Mhm, dass du da authentisch bist.
Weil sonst würde ich auch das Ziel in Frage stellen, ne?
Finde ich gut. Ich hab ein Beispiel. Ich habe vor 2 Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von einem jungen Teilnehmer, der möchte aus der Nähe, aus dem Süddeutschland, möchte zum Cheftreff-Gipfel kommen. Und er hat zu mir gesagt so, ich traue mich nicht, ein Ticket zu kaufen, weil meine Familie sagt, das bringt doch eh nichts und was machst du da eigentlich? Das heißt, diese Person ist irgendwo in seinem kleinen Kosmos gefangen und möchte sich eigentlich inspirieren lassen und möchte eigentlich wachsen. Aber da kommen die Glaubenssätze von zu Hause oder aus dem Umfeld, die sagen, nee, das ist ja alles nur Schabernack und ne, bleib mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auch da, glaube ich, dann auszubrechen ist super, super schwierig.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Man könnte jetzt vielleicht von einem Loyalitätskonflikt ausgehen. Also das bedeutet, dass, und das sehen wir häufig auch bei Karrieren, dass es ein inneres Schuldgefühl gibt, wenn man sich aus der Sozialisation entfernt. Also wenn man vielleicht entweder etwas anderes tut oder erfolgreicher wird als die eigenen Eltern.
Genau, du wächst und
der
Rest kommt nicht mit.
Genau, aber so ist das immer, wenn du dich veränderst. Wir denken ja immer, oh, wenn ich jetzt eine persönliche Entwicklung durchmache, dann bin ich eine Inspiration für andere. Nee, das ist nicht so, also nicht unbedingt. Wenn du eine eigene Persönlichkeitsentwicklung durchmachst, wenn du was anders machst als andere, wenn du dich was traust, wenn du vielleicht eine Chance nutzt, die andere irgendwie für absurd halten oder so, dann bist du vielleicht manchmal auch eine Zumutung für andere, weil du sie mit dem konfrontierst, was sie in sich selbst nicht ausleben. Und das kennen wir alle auch. Ja? Also wenn du dich zum Beispiel mal fragst, über wen rege ich mich eigentlich besonders auf? Also welches Verhalten finde ich eigentlich besonders nervig? Dann hat das immer auch was mit dir zu tun. Genauso wie es bei den anderen Menschen, wenn sie dir Feedback zu deiner Karriere geben, auch was mit ihnen zu tun hat. Manchmal wollen die Leute nicht, dass du wächst, weil sie dann auch mit einem Wachstumsgefühl oder mit einer Notwendigkeit, sich zu entwickeln, konfrontiert werden und keinen Bock drauf haben.
Ja, oder sie das Gefühl haben, sie entwickeln sich nicht weiter und du hebst ab. Ich glaube, das ist wirklich, wenn wir jetzt drüber sprechen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, begegnet sehr vielen Leuten, dass du willst wachsen, aber dein Umfeld wächst nicht mit und dadurch halten sie dich zurück. Und du hast dann hat man eine innerliche Loyalität oder was auch immer. Aber ich habe das bei Freunden auch beobachtet, in der Partnerschaft. Da möchte die Partnerin oder der Partner nicht, dass du quasi, wenn du sagst, Karriere ist mir wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich verliere dich dann irgendwo, weil ich quasi nicht mehr deine Prio 1 bin. Und sich davon freizumachen, ist super schwierig. Und dieses Umfeld, es gibt so ein Bild, da steigt so ein Flugzeug ist auf der Landebahn und dann steht drüber so, sieht Wachstum aus und dann kommt so eine Nebelschwarte und du siehst dieses Flugzeug nicht und irgendwann hebst du darüber hinaus. Und diese ganze Nebelschwarte ist halt dieser harte Pfad, wo du gegen innere Selbstzweifel, gegen dein Umfeld, ist es das Richtige, eigentlich gegen ankämpfen musst, bis du irgendwann mal den Himmel und das Ende siehst und dann darüber hinweggleitest.
Ich glaube, dass das auch in unternehmerischen Beziehungen total häufig der Fall ist. Also eigentlich ist jede Art von Beziehung eine Wachstumsverpflichtung. Das ist nicht eine Wachstumsmöglichkeit, das ist eine Verpflichtung, wenn du dich gemeinsam weiterentwickeln möchtest. Und das Problem bei solchen Wendepunkten im Leben, wo es vielleicht um Wachstumsschübe geht oder um eine Sprunginnovation in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass du die Crowd von morgen heute noch nicht kennst. Das heißt, du selbst befindest dich ja in diesem Zwiespalt aus, hey, will ich jetzt mein bekanntes Umfeld wirklich verlassen? Will ich das konfrontieren mit dem, was mir wichtig ist? Ich hatte mal einen in unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice, der in der Freiwilligen Feuerwehr war. Und das war so interessant, weil der hat die Leute da geliebt, aber hatte durch ein gesundheitliches Thema in der Familie irgendwann beschlossen, einen anderen Lebenswandel zu haben. Also nicht mehr zu rauchen, nicht mehr zu Fleisch zu essen, hat sich sogar entschieden, vegan zu essen, weniger Alkohol zu trinken. So, und der ist dann in diese Freiwilligen Feuerwehrvereinigungen oder Treffen gegangen und wurde natürlich immer ordentlich angepöbelt. Oh, trink doch einen und einer macht doch nichts, sei doch nicht so spießig und hat deine Frau dir jetzt verboten, Kippen zu rauchen und so. Und der hat irgendwann, es war so interessant, hat der gesagt, so Leute, ich sag euch mal eins, ich habe mich für diesen Lebensweg entschieden, weil das meiner Identität mehr entspricht, weil ich damit glücklicher bin. Entweder ihr akzeptiert mich jetzt so, wie ich bin und lasst es dabei, oder ich komme hier nicht mehr her. Und hat denen dann quasi einen Vortrag darüber gehalten, warum sie denn vielleicht mit ihrem eigenen Lebenswandel auch ein Problem haben und das durch seine Veränderung konfrontiert genau. ist. Er ist da letztlich hingegangen, die haben auch alle angefangen, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, was irgendwie cool ist. Aber das kennt man ja selbst auch. Also bei solchen problematischen Themen reden wir ja schnell davon zu sagen, ah ja, bei den anderen und wenn die uns aufhalten und so weiter. Frag dich mal selbst, ne, was regt dich an anderen auf? Wo fällt es dir schwer, die Entwicklung eines anderen Menschen zu akzeptieren, weil es dich vielleicht in die Situation bringt zu sagen, oh shit, jetzt muss ich auch mal irgendwie ein bisschen Gas geben, ne?
Das und es ist ja häufig, treten die Situationen dann ja auch im Job, in der Karriere auf, wenn du quasi, wenn wir jetzt irgendwie jetzt in deinen 20er, 30er bist und du sagst, ich möchte irgendwie Karriere machen, ein großer Faktor ist ja auch deine Führungskraft. Will die, dass du wächst? Will sie das Beste für dich? Oder will sie es nicht? Hält sie dich zurück? Befördert sie dich? Auch das erleben wir auch tagtäglich, dass das ein unheimlicher Faktor ist.
Ich sage jetzt mal was ganz Hartes. Ich erlebe ja auch in der Beratung Leute, die sagen, ah, meine blöde Führungskraft und die sieht mich nicht, die versteht mich nicht, die ist irgendwie so und so doof, indem sie mich aufhält. Und ich möchte daran appellieren, dass du immer die Macht hast zu gehen. Also die Frage ist dann ja auch irgendwann, mache ich jemand anderen für meine Entwicklung verantwortlich oder übernehme ich selbst das Steuer? Und ich glaube, dass die Leute inhaltlich recht haben. Also es tatsächlich so ist, dass die Führungskraft die nicht vorbeiziehen lassen will oder ne, vielleicht auch gängelt, unterdrückt. Menschen sind nicht besonders reif und viele Leute müssen sich selbst das Gefühl geben, irgendwie das größte Haus in der Straße zu haben, aber weil sie nicht mehr bauen können, reißen sie die Häuser der anderen ein. So ist es halt, ja. Aber die Frage ist, warum bleibe ich? Und da liegt dann deine Entwicklung, dich zu fragen, was brauche ich, um mir das Umfeld zu suchen, was mir gerecht wird, um den nächsten Schritt wirklich zu gehen. Und deshalb möchte ich nochmal auf diesen Fakt kommen, wer oder was regt dich im Arbeitsleben besonders auf? Denn das ist immer ein Hinweis auch auf dein verstecktes Entwicklungspotenzial. Wir neigen dazu, in anderen abzulehnen, was wir in uns selbst irgendwie abgespalten haben. Und wenn du dich aufregst über jemanden, der immer wahnsinnig lässig ist, wenn er seine Präsentationen hält und irgendwie super gut ankommt und dann denjenigen abwertest und sagt, ja, ist auch nie gut vorbereitet, improvisiert immer nur und so, ne? Dann liegt da drin vielleicht der Hinweis, dass auch du Lust hättest, ein bisschen lässiger zu werden. Ein bisschen smoother im zwischenmenschlichen Kontakt. Oder umgekehrt, du regst dich über deine Kollegin auf, die irgendwie immer als Erste hier schreit, wenn es um ein neues Projekt geht, die ständig auf sich aufmerksam macht, die vielleicht auch klar ihre Meinung äußert, ja, und dann sagst du vielleicht, oh, die ist so eine Zicke und die ist so dominant und geht gar nicht und so. Dann könnte das eben für dich auch ein Hinweis sein, dass du an deiner eigenen inneren Stärke noch zu feilen hast, dass du vielleicht selbst ein bisschen mutiger werden dürftest. Ne? Also in der Karriere geht es nicht nur um deine Kompetenzen. Da geht es nicht nur darum, dass du irgendwie was kannst und dich gut ausbildest und Verlass auf deine Fähigkeiten spürst. Da geht es auch, und das ist dann die dritte Säule des Selbstwerts, neben der Selbsterkenntnis, also dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen, also da, wo es um die Fähigkeiten geht. Es geht in deiner Karriere ganz stark um Selbstfürsorge. Es geht total stark darum, dass du dich fragst, was tut mir gut? Wohin möchte ich mich entwickeln und wie komme ich dahin? Wie kann ich mir selbst Gutes tun? Was bringt mich zu meinem Ziel und wie kann ich mich selbst dabei unterstützen? Denn dieses und es ist so gemein und es geht nicht, weil wir alle fallen manchmal in diese Meckerschleife, ja, total in Ordnung. Aber aus diesem Opfer- und Anspruchsdenken lässt sich keine Karriere bauen. Also das muss man ganz klar sagen. Und da die Verantwortung wieder für sich zu sich zu nehmen und zu sagen, okay, alles klar, was brauche ich denn, um mich richtig frei entfalten zu können? Und zwar auf der Ebene der Aufgaben, auf der Ebene der Position, auf der Ebene der Arbeitsweise. Ist eigentlich mein Umfeld optimal? Ja. Aber auch, und da wird es dann schon ein bisschen anstrengender, was muss ich denn selbst denken, um eine erfolgreiche Laufbahn anstreben zu können? Wie denken denn Menschen, die für mich Vorbilder sind oder die mich inspirieren? Ja? Sitzen die auch da und sagen, oh, ist voll gemein und geht hier gar nicht weiter und so? Oder sind es Leute, die sagen, du, ist mir auch egal, was für Umstände, ich finde hier schon irgendwie meinen Weg.
Du triffst so viele spannende Menschen und darfst mit denen psychologisch arbeiten. Mhm. Wenn wir das jetzt mal einfach zusammenfassen, aus deiner Erfahrung, was sind so die 3 bis 5 wichtigsten Faktoren, um, ich sag bewusst in Anführungsstrichen, erfolgreich zu sein?
Ein starker Selbstwert, eine hohe emotionale Intelligenz, resilient zu sein, also sich von Rückschlägen erholen zu können, eine gewisse Flexibilität zu haben und einem übergeordneten Zweck zu dienen.
Und wenn wir uns die andere Seite angucken, was sollte ich vermeiden? Welche Kunden kommen zu dir? Was sind die häufigsten Fehler in dieser Karriereplanung oder in dieser Selbstfindungs-, in diesem Weg? Warum scheitern Menschen oder Persönlichkeiten?
Eigentlich jeweils genau das Gegenteil. Und das drückt sich dann darin aus, dass die Leute sich nicht genug zutrauen, dass sie nicht gut Grenzen setzen können, dass sie zu wenig für sich selbst einfordern und dass sie in blöde Kompensationsmechanismen kommen, also meckern, Opferdenken, Anschuldigungen, ne, so. Und das in so einer Teufelskreis oder Downward Spiral führt dann dazu, dass man natürlich demotivierter ist, dann ist man ein bisschen häufiger krank und dann ne, so nimmt das Geschehen so seinen Lauf. Also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass das Menschen sind, die sich selbst nicht adäquat behandeln, weil sie sich vielleicht nicht gut genug kennen oder weil sie nicht genug Kraft aufbringen können, für sich einzustehen und auch Forderungen ans Leben zu stellen.
Und auf die Eingangsfrage ganz am Anfang, würdest du sagen, Karrieren sind planbar?
In großen Teilen ja, weil ich glaube, dass es darum geht, den nächsten Schritt, den du machst, optimal zu planen. Und wenn du dann zurückschaust, ging es gar nicht darum, dass du mit 20 geplant hast, was du mit 55 gemacht hast. Aber wenn du konsequent immer den nächsten richtigen, wichtigen Schritt und vielleicht noch den danach zumindest strategisch ein bisschen vorausgeplant hast, dann hast du ja am Ende deine gesamte Karriere strategisch geplant.
Und welche Rolle spielt Zufall?
Zufall ist ja eigentlich eine Chance. Also ist ja ne, Chance, könnte man sagen. Also Veränderung findet, wir sagen immer, the three C's of change ist immer Chance, Choice oder Crisis. Und Chance ist eben Zufall. Das ist, weil du zufällig jemanden triffst und der jetzt irgendwie für dich eine Gelegenheit hat. Oder weil du zufällig ein Buch liest oder zufällig bei einem Kurs dabei warst. Oder zum Beispiel auf einem Cheftreff-Gipfel warst, wo ja auch viele positive Zufälle passieren können. Aber der Zufall bringt dir nichts, wenn der dich an der falschen Stelle trifft. Ja, also dann ist es eben nicht für dich gemacht. Und deshalb bin ich gar nicht so ein großer Verfechter von Zufall, sondern ich glaube, dass du die Umstände optimal gestalten solltest, weil alles, was dir dann per Zufall passiert, sofort in eine richtige Chance umgewandelt werden kann. Auf den Zufall zu warten, ist definitiv keine Strategie, die ich empfehlen würde. Kann man natürlich auch machen, aber ist jetzt nicht so, finde ich, zufriedenheitsversprechend.
Ja, seinem Glück mehr Angriffsfläche geben, glaube ich. Also da sein und auch Zufälle zu provozieren im Positiven. Ja. Glaubst du an Schicksal?
Das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, dass du mit den Charaktereigenschaften und mit dem Wesenskern, mit dem du auf die Welt kommst, auf jeden Fall schon ein gewisses Potenzial der Selbstentfaltung in dir trägst. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen freien Willen gibt. Also ich glaube, dass innerhalb des Potenzials, was wir haben, auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten angelegt sind, die wir wählen können.
Was war in den letzten 20, 30 Jahren, was war der größte Punkt, an dem du für dich an deinem Charakter, an deinem Weg, an deiner Biografie, an deinem Schicksal arbeiten musstest, wo du dich mit dir lange selber mit dir ins Gericht gegangen bist? Was waren die letzten großen Entwicklungssprünge, wo du sagst, die haben auch mich geprägt?
Ich glaube, dass es immer wieder Umstände gibt, die einen maßgeblich herausfordern, weil das Leben immer da, wo es nicht ganz authentisch gelebt wird, auf sich aufmerksam macht, da knirscht es dann so ein bisschen und das merkst du, indem du vielleicht irgendwie ungute Gefühle hast oder dich streitest oder vielleicht krank wirst oder irgendwie auch Unfälle hast oder so. Ne? Also das Leben zeigt dir schon, hey, jetzt bist du ein bisschen vom Pfad abgekommen, jetzt komm mal wieder auf Spur hier. Und das ist meistens in den Dingen so, in denen wir auch innerlich das größte Wachstumspotenzial haben. Mhm. Ich persönlich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren in meinem eigenen Unternehmen lernen müssen, dass wenn das Unternehmen wächst, dass die Prozesse dann nicht mehr so flexibel sind und dass man nicht mehr immer nur 1:1 sprechen kann, sondern dass man ein gewisses Projektmanagement einziehen muss im Sinne auch der Strukturen und so. Das war für mich auf jeden Fall eine maßgebliche Herausforderung. Und da habe ich mich auch nicht immer gut und richtig verhalten. Und das wurde mir von meinen Mitarbeitenden dann auch sehr schnell gespiegelt. Und was ich da jetzt lernen muss, ist Dinge abzugeben, die ich einfach nicht so gut kann. Und das fällt mir nicht so leicht, weil natürlich bis dato ich auch die Dinge ganz gut so im Griff, unter Kontrolle und vor allen Dingen im Blick hatte. Ne? Und da darf ich jetzt lernen zu delegieren und auch zu akzeptieren, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann mal nicht unbedingt so läuft, wie ich mir das vorstelle, was aber nicht heißt, dass es schlechter ist. Es ist dann einfach nur anders. Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung so auf dieser unternehmerischen Ebene. Aber es gab natürlich auch private Krisen in meinem Leben. Also meine Mutter ist sehr früh verstorben und das war schon eine Zeit, die für mich anstrengend war. Dann hatten wir sehr große Schwierigkeiten 2009 in der Finanzkrise. Wir waren nämlich genau da umgezogen in ein neues Büro, was irgendwie 550 Quadratmeter groß war. Und das war also sowieso alles schon auf Wachstum ausgerichtet. Und dann auf einmal haben auch unsere Kunden ein bisschen den Flattermann bekommen und vielleicht nicht mehr so einfach Termine gebucht. Das war eine harte Phase. Also da musste ich noch viel mehr lernen, ins Vertrauen zu gehen, an die Richtigkeit der Dinge zu glauben, die Krise auch wirklich einfach auszuhalten, so, ne? Könnte ich endlos jetzt Sachen aufzählen. Also ich glaube, es gibt immer wieder Herausforderungen.
Welche Rolle hat Geld in deinem Leben gespielt? Oder war das ein Erfolgsfaktor für dich?
Wie meinst du Erfolgsfaktor?
Hattest du ein monetäres Ziel? War das ein Teil deines Antriebs? Weil auch das wird ja häufig, wenn wir über Erfolg sprechen, dann reden wir über finanzielle Freiheit. Welche Rolle hat das für dich gespielt?
Also ich finde es faszinierend, wie viele große Themen du hier aufmachst.
Wir könnten noch ewig weitermachen.
Also ich glaube nicht daran, dass Geld als Selbstzweck dient. Geld ist immer wie so ein Vessel, was irgendwas für dich transportiert. Und natürlich ist es schöner, mehr zu haben als weniger zu haben. Da sind wir uns sicher alle einig. Aber es gibt ja auch viele Untersuchungen darüber, dass das eigene subjektive Glücksempfinden nicht unbedingt steigt mit überproportional mehr Geld ab einem bestimmten Zeitpunkt. Für mich war es nie ein Selbstzweck. Ich habe aber auf jeden Fall das Motiv gehabt, Unabhängigkeit zu erreichen. Und das war der Wert, den Geld immer für mich hatte, dass ich unabhängig bin und dass ich in den Supermarkt gehen kann und nicht irgendwie die Packung umdrehen muss, um zu gucken, mit dem Dreiersatz auszurechnen, wie viel das jetzt pro 100 Gramm kostet. Und das ist für mich auch heute immer noch ein Freiheitsgefühl, dass ich eben jetzt dir nicht aus dem Stand sagen kann, was eine Avocado kostet. Das ist in meiner Sozialisation begründet. Dieses Thema, dem Geld hinterherzulaufen, wird sich immer leer anfühlen, wenn du nicht weißt, was es dir bringen soll. Und umgekehrt ist es aber so, dass wenn du weißt, was dir Geld ermöglichen soll im Leben, dass du viel mehr die Möglichkeit hast, das dir in deinem jetzigen Leben auch schon zu etablieren über andere Themen, die dir dieses Gefühl geben. Also wenn du zum Beispiel Geld haben möchtest, damit du möglichst viele Aktivitäten erleben kannst, die irgendwie total lustig sind, ja, sowas wie Bungee-Jumping oder keine Ahnung, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, auch ohne dieses Geld schon kleine Dosen davon in dein Leben zu integrieren und das wird sofort dein Zufriedenheitsgefühl steigern, ohne dass du jetzt vielleicht die 500.000 Schleifen, die du dir vorgestellt hast, schon hast. Ja? Mhm. Also bei Geld, wichtiges Thema, Geld steht immer für irgendwas.
Mhm. Ich habe schon 100 weitere Fragen im Kopf, aber Thema Geld, wir haben über Erfolg gesprochen, wie sehr unterscheiden sich Glück, das persönliche Glück und Erfolg? Gibt es eine Differenzierung in der Definition?
Das ist eine Frage, auf die ich keine spontane Antwort habe. Ich glaube, dass Glück sowieso nicht im hedonistischen Sinne irgendwas ist, was du außen findest, dir dann aneignest und dann bist du halt irgendwie happy, sondern ich glaube, dass Glück eher dadurch entsteht, dass du einen guten Umgang mit dem Leben findest. Und für mich ist Erfolg vor allen Dingen mit Erfüllung verknüpft. Ich glaube nicht, dass Erfolg dich alleine glücklich machen kann, wenn er dich nicht in der Tätigkeit oder mit dem, wie du Dinge tust, erfüllt.
Mhm.
ich glaube, dass ein glücklicher Mensch erfolgreich ist. Also ich glaube, dass man schon sagen kann, hey, ich habe ein erfolgreiches Leben gelebt, wenn ich glücklich war.
Und ist Glück aber auch eine Haltung?
Also hundertprozentig.
Weil ich glaube ganz viel, was du beschrieben hast, Menschen, die nicht in die Opferrolle gehen, sondern die Umstände akzeptieren, wie sie sind und damit ihren Frieden machen, erlebe ich selber, sind deutlich glücklicher, sind deutlich authentischer und können einfach auch viel freier auftreten, in dem, wie sie als Person sind.
Was übrigens nicht heißt, dass du dann keine Ziele mehr hast. Ne? Es geht vielmehr darum zu sagen, hey, ich habe den inneren Anspruch, persönlich zu wachsen. Und wir wissen aus der Glücksforschung, dass das zum Beispiel einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie gut du dich fühlst, also wie glücklich du dich selbst einschätzt, ob du authentisch leben kannst und dich selbst weiterentwickeln kannst. Und was dazu zum Beispiel auch beiträgt, ist ja das sogenannte Wachstumsmindset, ne? Also dass du selbst auch ein Wirksamkeitserleben hast, dass du daran glaubst, dass das, was du ins Leben bringst, auch irgendwie sich entfalten kann. Und die Haltung, die du angesprochen hast, die nimmt ja Bezug auf das, was wir am Anfang auch besprochen haben, nämlich wenn es um den Sinn im Leben geht, ne? Weil auch den Sinn zu finden ist nicht etwas im Außen, was du dann irgendwie einverleibst, sondern auch das sinnvolle Leben entsteht dadurch, dass du eben eine bestimmte Haltung entwickelst, die deine inneren Werte widerspiegelt, die eben dir ermöglicht, im Sinne deines eigenen Wesens, deiner Bedürfnisse, deiner Wünsche, deiner Sehnsüchte zu leben.
Eine Frage, die ich vielen unseren Gästen stelle, und mich würde mal interessieren, was du bei deinen Klienten da siehst. Welchen Preis hat Erfolg? Weil viele von den Top-Managern und Top-Managern, von denen wir behaupten, dass sie erfolgreich sind, wenn ich mit denen spreche, it all comes with a price tag. Wir hatten vor ein paar Wochen Karl Gernandt, den Nachfolger von Klaus-Michael Kühne, da. Und der hat auch gesagt, it comes with a price tag. 60 Stunden in der Woche ist er fremdbestimmt quasi. Und das ist überhaupt nicht schlimm für ihn. Und was ist quasi, ja, was sind die Kosten für Erfolg?
Du stellst so gute Fragen. Wenn man sagt, Erfolg hat einen Preis, dann stößt das in mir irgendwie so ein bisschen negativ auf, weil das ein Glaubenssatz ist, der in mir so klingt, als müsste man dann mit Leid auf der anderen Seite bezahlen. Ne? Ich würde das gerne so ein bisschen neutralisieren. Ich glaube, dass alles im Leben irgendwie mit Energie zu tun hat. So, und jetzt ist es ja faktisch so, dass wenn du von deiner Energie eben ganz viel in den Beruf, in den beruflichen Erfolg ins Erwerbstätigsein gießt, dann hast du entsprechend weniger Energie, sei es nun Zeit oder Kraft oder Worte oder Aufmerksamkeit, was auch immer die Energie dann ist, hast du weniger in anderen Lebensbereichen. Das heißt, ich würde eigentlich eher sagen, Erfolg kommt immer mit bewussten Entscheidungen für und auch der Einsicht, bewusste Entscheidungen gegen etwas treffen zu müssen, beziehungsweise dann auch bereit zu sein, etwas anderes loszulassen. Ich glaube nicht, dass dieses Thema, okay, ich leide dafür aber auch an der anderen Seite, ein Narrativ ist, was wir aufbauen sollten, weil ich daran nicht glaube. Ich glaube, dass bewusste Entscheidungen auch bedeuten können, zu sagen, ich nehme das in Kauf, dass ich diesen Handel mit dem Leben eingehe, bin damit aber in Ordnung. Also
ich finde es auch besser, einen Handel einzugehen. Also zu sagen, ich habe 100% am Tag Energie und wie verteile ich diese Energie?
Genau.
Und stecke ich sie quasi in meine Energiequelle rein, was bei vielen Menschen ja auch Arbeit ist. Bei anderen ist es mehr Familie oder Sport oder was auch immer. Und steck deine Energie da rein, wo du dein Talent hast, weil das fällt dir leichter, das nimmt dir nicht so viel Energie. Ich finde das Buch von Scott Galloway ganz gut, also der ja auch viel darüber spricht.
Aber der sagt zum Beispiel auch, und das finde ich nämlich auch spannend, apropos Passion, ne, eben, wenn du einen erfolgreichen Menschen fragst, dann sagt er eben ganz oft, ja, follow your passion und bla. Aber das wird jeder, und deshalb, weil du mich auch am Anfang gefragt hast, wie ist deine Karriere? Ich habe auf jeden Fall am Anfang Interesse für diese Themen gehabt. Die echte Leidenschaft, die kam, als ich mich richtig reingefuchst habe. Und je mehr ich weiß, desto süchtiger werde ich nach dem Thema, weil es mich einfach mehr und mehr ausfüllt. Ne? Und deshalb, genau, es ist eine bewusste Entscheidung und man muss mit dieser Entscheidung in Ordnung Ordnung sein. Und ich glaube, was uns vorgegaukelt wird, ist, dass alles immer hundertprozentig irgendwie perfekt und super sein muss. Und ich glaube, dass auch ein ganz großer Effekt des Glücks darin liegt, dass du verabschieden kannst, was nicht zu dir gehört. Oder dass du dich auch einverstanden erklären kannst mit Dingen, die dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Kummer machen. Das Leben ist ja nicht entweder oder, sondern wir tarieren ja in uns auch diese widersprüchlichen Bedürfnisse aus. Und es ist auch gar nicht so, dass jemand, der sehr erfolgreich ist, vielleicht in allem damit einverstanden sein muss, die Zeit mit der Familie nicht gehabt zu haben oder vielleicht sich nicht ausreichend um seine Gesundheit gekümmert zu haben oder so, sondern es ist ein Trade-off und manchmal ist er leichter zu akzeptieren und manchmal eben nicht so leicht.
Und ich glaube, genau diesen Trade-off muss man viel früher, was ihr ja auch mit eurem Produkt macht, viel früher muss man an diesen Punkt kommen, um diese Entscheidung, um diese Waagschale mal abzuwägen. Weil ich glaube, der Trade-off bei vielen erst sehr, sehr spät, auch mit Leuten, denen wir gesprochen haben, der Price-Tag war, ich habe keine Zeit mit meiner Familie getroffen, jetzt ist meine Familie verbittert oder was auch immer. Sie sind heute nicht mehr bereit, weil sie eigentlich wussten, eigentlich sind sie ein Familienmensch. Sie haben diesen Trade zu spät verstanden, sind ihn aber gegangen. Und ich glaube, da früher in seinen 20ern, 30ern eine bewusste Entscheidung zu treffen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Ich habe meine Karrierephase, aber was ist auch so irgendwie die Frage am Ende des Lebens, die ich mir vielleicht mal stellen will? Also eine große, große Frage.
Da sind
Fragen.
Wir aber wieder bei dem Sinn, ne? Das kannst du genau. Dir heute schon stellen, die Frage. Wenn jetzt mein Leben morgen zu Ende wäre, was würde ich denn eigentlich bereut haben, nicht gemacht zu haben, ne? Und ich möchte zu diesen Motiven nochmal sagen, weil darum geht es nämlich. Es gibt viele Leute, die an einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere zu uns kommen, an dem deutlich wird, dass die impliziten und die expliziten Motive nicht zusammenpassen. Und das ist immer genau das, also das explizite Motiv von irgendwie Karriere, eine bestimmte Führungsposition zu haben und so weiter, ein explizites Leistungsmotiv oder Karrieremotiv zu haben und dann aber irgendwann viel zu spät zu merken, oh, ich hatte eigentlich ein Anschlussmotiv, ein Zugehörigkeitsmotiv. Ein Motiv, das mehr auf Geborgenheit, Schutz und tiefe, bedeutsame Beziehungen ausgerichtet war. Und das explizite Motiv war vielleicht ein übernommenes aus meiner Familie oder das war vielleicht eins, was ich irgendwie aus der Krise heraus entwickelt habe, damit ich endlich nicht mehr abhängig bin oder endlich mir niemand mehr sagt, wo es lang geht oder so. Ne? Und deshalb plädiere ich dafür, auch in den 30er Jahren, sich das zumindest bewusst zu machen. Du musst ja auch nicht alles im Leben zu jeder Zeit haben. Es ist ja auch total okay, zu sagen, okay, zwischen 30 und 40 gebe ich sowas von Hardcore Gas und gleichzeitig bedenke ich aber, dass ich etwas aufbaue, was auch meine impliziten Motive langfristig befriedigt.
Wir kommen zum Ende. Ich habe noch viel, viel mehr Fragen, aber lass uns noch mal, wenn du jetzt noch so ein, zwei, du hast schon eine gesagt, so ein paar Übungen für die Hörerinnen und Hörer hast. Das eine ist irgendwie, ich habe mitgenommen, mal 50 Merkmale über sich selber runterzuschreiben, aber was würdest du den Leuten draußen noch sagen, wie kann ich mich selber noch bewusster wahrnehmen? Wie kann sowas aussehen? Was sind gute Übungen, wo du sagst, macht mal diese drei Dinge und dann geht mal in euch rein oder ihr habt mehr Klarheit.
Das ist immer so geil. Genau, immer wenn man mit jemandem spricht, der irgendwie im Bereich Coaching, Executive Coaching, psychologische Beratung und so unterwegs ist, dann heißt immer, geh mal ganz tief in dich rein.
So, aber,
aber so ist es auch. Geh mit dir selbst in den strukturierten Dialog. Geh mal die letzten 6 Monate durch und schreib mal auf, was waren so wirklich Hochphasen, also wo hast du dich richtig gut gefühlt und gut gefühlt kann sein, du hast dich innerlich frei gefühlt, du hast dich stolz gefühlt, du warst irgendwie happy, du warst erleichtert, also alles, was so dieses Gefühl von ja, richtig positive Energie im Inneren ein Erweiterungsgefühl ausmacht, ja, und dann kannst du sozusagen unter die Linie schreiben, was war denn mühsam, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht gut, also wo habe ich mich irgendwie gegen den Widerstand entwickelt oder wo musste ich irgendwie zu viel Energie aufbringen, was war mühsam, was fand ich vielleicht auch ätzend, weil es irgendwie langweilig war oder konfliktbehaftet oder irgendwie das Gefühl mir gegeben hat, ich kriege hier keinen Fuß auf den Boden und alles, was ich mache, bringt irgendwie nichts oder so. Ne? Also wo hatte ich so das Gefühl, alter Verwalter, ich buddel richtig stark neben der Mine und da dann mal zu analysieren, was waren bei dem einen und was waren bei dem anderen die Umstände. Also womit habe ich mich beschäftigt, wer war um mich herum, mit welchen Bedingungen war das vielleicht auch versehen, ist vielleicht besonders viel gleichzeitig passiert oder war zu wenig gleichzeitig, wie habe ich mich körperlich gefühlt, also wirklich alles mal durchzugehen, was da Phase war, weil dann kannst du schon ziemlich gut unterscheiden, was in deiner zukünftigen Version vielleicht nicht mehr vorkommen sollte und was aber mehr vorkommen sollte, ne? Weil wir reden ja auch ganz häufig so davon zu sagen, hey, mach doch mal eine Lebensvision, wie willst du denn eigentlich leben? Und für manche Menschen ist das ganz schwer, weil das viel zu abstrakt ist, ja? Und selbst wenn ich denen dann sage, ja, jetzt mach doch mal den perfekten Tag für dich auf, ist das ja immer noch eine recht theoretische Übung. Aber wenn du in die Vergangenheit gehst und guckst, okay, was war cool, was war nicht cool und das noch ein bisschen differenzierter auseinanderklamüserst, dann ist das definitiv schon mal eine sehr gute Übung, um deinem angestrebten Lebenskonzept ein bisschen näher zu kommen.
Ich finde eine sehr kraftvolle Frage, die mir mal gestellt worden ist und wo ich auch ein bisschen überlegen musste, auf was bist du stolz? Und ich glaube, wenn man da mal auch, so wie du sagst, weil du es eben gesagt hast, geh mal die letzten 6 Monate durch und überlegen mal, worauf du stolz warst. Ich glaube, wenn man das für sich hinbekommt und das dann quasi als eine Energiequelle identifiziert hat und sagt, ich möchte mehr davon, weil das bringt mich immer persönlich zu meiner Frage, wenn jetzt der Tag des jüngsten Gerichts ist oder sowas, worauf gucke ich zurück und sage, geil, wir hatten eine richtig gute Zeit. Das macht mich stolz, weil ich habe jemandem unterstützt, ich habe jemandem geholfen. Da merke ich für mich persönlich, da geht es irgendwie in mir auf. Und ich glaube, das ist ganz einfach.
Weißt du, das sind diese Momente. Viele Menschen haben mit dem Wort Stolz ein Problem, weil sie denken, das wäre so eingebildet. Aber das sind die Momente, wenn du in deiner eigenen Biografie zurückschaust und dir überlegst, wann war ich eigentlich so ein bisschen berührt?
Genau.
Also was hat mich irgendwie so tief berührt? Wo hatte ich dieses Gefühl von, oh wow, das Leben ist ganz schön groß und ganz schön schön. Und das sind dann häufig Hinweise darauf, was in Zukunft vielleicht noch einen größeren Raum in deinem Leben einnehmen könnte. Und das können auch ganz kleine berufliche Situationen sein, ne? Da musst du nicht die Welt gerettet haben, sondern es kann auch sein, dass du vielleicht irgendwie eine Excel-Tabelle bearbeitet hast und das Gefühl hattest, geil. Alles stimmt an dem Ding, ja. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Es ist alles perfekt organisiert. Und das kann ja auch ein Hinweis darauf sein, dass du vielleicht eine Person bist, die gerne ordnet, sortiert, strukturiert, gerne analytisch arbeitet. So. Also mehr davon in Zukunft.
Ja, und es können auch Momente sein, ist wahrscheinlich bei vielen Menschen dann später auch, wenn es im Beruf nicht ist, ich bin stolz auf meine Kinder oder ich bin stolz auf die Erziehung oder was auch immer. Aber ich glaube, da mal reinzugehen und meinen sich, gerade in den 20ern, 30ern, da mal zu schauen, worauf bin ich stolz? Weil wie du gesagt hast, ich habe mich am Anfang mit diesem Wort Stolz auch sehr, sehr schwer getan, sozusagen. Was ist das eigentlich? Wir sind mit der Frage gestartet, also mit mehreren Fragen gestartet. Eigentlich nochmal, ob es so eine Art Formel gibt für A, sind Karrieren planbar? Wie finde ich eigentlich meinen eigenen Weg und mein Talent? Und deine Antwort, was ich jetzt eigentlich in den letzten 60 Minuten gelernt habe, A, wir alle starten ins Leben mit einem Unterbewusstsein, was dann zunehmend bewusster wird und was durch unser äußerliches Umfeld geprägt wird. Und du hast gesagt, um seinen eigenen Weg zu finden, muss man sich erstmal auch mit sich selber bewusst werden. Du hast gesagt, das heißt ein Selbstbewusstsein, also ein Selbstverständnis. Wie bekomme ich das hin? Ich kann in meine Biografie gehen, ich kann sehen, hey, wollte ich als Kind Bauer, Pilotin oder was auch immer werden? Was hat das eigentlich damit indirekt zu bedeuten, in welcher Rolle wollte ich sein? Wenn ich diese Innenbiografie mal aufgearbeitet habe, hast du gesagt, schreib mal 50 Dinge, Merkmale runter, die du an dir magst. Das ist schon Arbeit. Und wenn du diese innerliche Arbeit getan hast, dann kommt auch das äußerliche Bild dazu. Wir sind alle irgendwie beeinflusst von unseren Eltern, Glaubenssätzen, Freunden, Lehrern, was auch immer. Arbeitskollegen, Mobbing, gibt hunderte Faktoren. Und sich A, glaube ich, nochmal ein Fremdbild einholen. Wie werde ich von anderen gesehen? Worum bin ich gut? Worum bin ich schlecht? Und dann hast du auch gesagt, ist trotzdem auch der entscheidende Faktor, wenn du dein Umfeld hast, und du solltest natürlich idealerweise immer in einem Umfeld sein, was möchte, dass du wächst, aber das ist nicht immer gegeben, dann hast du, finde ich, den entscheidenden Satz gesagt, auch da nicht in die Opferrolle zu gehen. Also sich auch da zu überlegen, so hey, okay, wenn ich hier nicht weiterkomme, ich habe eine Führungskraft oder sowas, die mich nicht fördert und fordert, dann muss ich selber, weil ich in meinem Handeln bin, muss ich den Schalter mal umlegen, um dann quasi auch für mich selber wieder rauszukommen. Und das Zweite, was ich, oder das Dritte, was ich mitgenommen habe, wenn wir sagen, du hast gesagt, Karrieren sind planbar, du musst mit Anfang 20 oder Anfang 30 noch nicht wissen, wie dein Leben mit 60, 70 oder sonst was aussieht. Aber du kannst deine nächsten Schritte strategisch planen. Das kann 6 Monate voraus sein, 12 Monate voraus sein. Und auch da kommt der Faktor Zufall wieder rein. Und Zufall ist etwas Schönes. Das können neue Chancen sein. Du hast es als Chance beschrieben. Und auch diesem Zufall, ja, das Glück anzunehmen. Glück und Erfolg haben ganz, ganz viel mit innerlicher Haltung zu tun. Also auch du entscheidest, ob du glücklich bist oder nicht. Du kannst in der Opferrolle sein. Du kannst sagen, oh, bla, bla, bla. Oder du kannst sagen, hey, nein, will ich nicht. Und kannst darüber deine Karriere planen. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du A, mit dir selber arbeiten, aber du kommst voran, du musst dir dein Umfeld suchen und gleichzeitig sich auch bewusst zu machen, welche Art von Trade-off es gibt. Dein Tag hat 24 Stunden oder du hast ein Energielevel von 100. Was sind die Energiequellen der letzten 6 Monate und was nicht? Und wie kannst du diese Quellen eigentlich verstärken? Weil nur, und das ist ja, glaube ich, einer der Kernpunkte, wenn du mit dir selber im Reinen bist und authentisch bist in deiner Rolle und du kannst mal verschiedene Rollen spielen, so, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du auf Dauer da eine Balance haben willst, dann bist du glücklich, bist du erfolgreich, kommst du voran, weil die Leute kommen zu dir, die auch lange nicht im Balance sind und dann kommen die körperlichen Symptome dazu und dann geht es dir nicht gut und dann musst du ganz, ganz viel tun, um da wieder zurückzufinden.
Ich glaube, prinzipiell kann man das, wenn man diese unterschiedlichen Bereiche zusammenfasst, damit auf den Punkt bringen, dass es im Leben die ultimative Entscheidung ist, worauf du selbst deine Aufmerksamkeit richtest. Denn worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das versorgst du mit Energie. Und das, was du mit Energie versorgst, das wird größer. Und alle Dinge, denen du die Energie entziehst, die sterben irgendwann. Das heißt, es geht für dich darum, zu erkennen, was passt zu mir, sodass ich meine Aufmerksamkeit genau darauf richte. Und das ist wie, wenn es um so ein kleines Pflänzchen geht, das stellst du ja auch an den richtigen Ort, damit es irgendwie blüht und gedeiht. Und so ein bisschen so ist das eben auch. Das heißt, im Tagtäglichen, im Job, in anderen Lebensbereichen, in den einzelnen Entscheidungen, die du triffst, in den Projekten, die du übernimmst, in den Zufällen, denen du vielleicht auch versuchst, durch gute Gelegenheiten, wie zum Beispiel in einer Konferenz, eine Möglichkeit zu geben, ist immer die Frage, worauf richte ich eigentlich meine Aufmerksamkeit?
Ja. Die vorletzte Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit deinem Wissen von heute mitgeben?
Diese Frage finde ich insofern total abstrakt, weil wir ja niemals mit 20 die Erfahrungen haben könnten, die wir mit über 40 haben. Wenn du mich aber fragst, was würde ich quasi meiner Nichte sagen, wenn ich die mit 20 sehe und die mir vielleicht jetzt ähnlich wäre, dann würde ich sie noch mehr ermutigen, sich von äußeren Meinungen unabhängig zu machen und sich selbst besser zu finden in dem, wie sie eben ist.
Das kann man mal so sacken lassen. Ich glaube,
ich war zu kritisch mit mir.
Das, du warst zu kritisch mit dir?
Hundertprozentig.
Mhm. Ja, und das ist dann auch wieder
war der... War aber auch ein Antreiber, ne? Also
genau.
Ist immer beides. Aber ich bin manchmal, wenn ich auf meine 20-jährige Ranghild schaue, irgendwie so ein bisschen mitfühlend, dass ich mich doch manchmal auch sehr, sehr kritisch verhalten habe mir selbst gegenüber.
Ja, und wie du sagst, ist es trotzdem auch ein Treiber, ne? Also auch das, Ablehnung ist ja, es ist ja irgendwo alles Energie und kannst du diese Energie für dich katalysieren, um sie quasi wieder in eine andere Bahn zu lenken. Welche 3 Gäste würdest du uns empfehlen, mit denen wir unbedingt nochmal sprechen sollten, weil du glaubst, die haben einen besonderen Lebensweg, von denen können wir was lernen, von denen können die Hörerinnen und Hörer was lernen. Mhm. Wen würdest du uns nochmal empfehlen?
Also ich würde euch empfehlen Antonia Munthe. Die ist eine Kommunikationsberaterin und wie ich finde, eine wirklich tolle Frau. Dann würde ich euch empfehlen Vera Strauch, die sich sehr viel mit Female Empowerment beschäftigt und vor allen Dingen Frauen in Führungspositionen auch stärkt. Und Anna Weber, die ein Familienunternehmen übernommen hat.
Super. Ragnhild, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diese umfängliche psychologischen Deep Dive in unser inneres Ich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.